Ja, ich freue mich über jeden, der gekommen ist und der so viel Mut aufgebracht hat. Wir haben uns dann heute Morgen ein bisschen unterhalten auf der Fahrt, sind gespannt, wie das sein wird, weil die Woche war schon ein Schockmoment. Und wenn man gerade die letzten zwei Tage nochmal sich die aktuellen Zahlen angeguckt hat, dann muss man schon mal schlucken, ja, wenn man beim Doppelten von dem ist, was eigentlich am Anfang des Jahres zum Lockdown geführt hat. Und jetzt merken wir, da müssen andere Konzepte her, weil es nicht funktioniert. Es bleibt spannend. Also schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte gern nochmal die Geschwister aus der eritreischen Gemeinde begrüßen. Johannes kenne ich persönlich, da sitzt noch eine Dame nebendran. Schön, dass ihr da seid. Wir sind vor ein paar Wochen in Kontakt gekommen über ihren Pastor, den Samson, der gerade krank ist und nicht da sein kann. Deswegen seid ihr da. Und die eritreische Gemeinde ist schon seit 8 Jahren in der Martin-Luther-Gemeinde zur Untermiete, sind da wunderbar untergebracht, alles ist gut. Aber diese Gemeinde hat bis nächstes Jahr Sommer ihr Haus geschlossen und sie können keine Gottesdienste feiern. Sie sind gerade auf der Suche, wo gibt es Räumlichkeiten, wo sie ihre Gottesdienste nachmittags feiern können. Und so kamen wir in Kontakt und heute sind sie hier, dass sie uns ein bisschen kennenlernen und wir sind noch ein bisschen mehr und wir hoffen, dass wir euch helfen können, auch hier die Räumlichkeiten zu nutzen, wenn der Herr es will und es passt. Und so sieht es aus, dass ihr dann dieses Gebäude nutzen könnt und auch hier Gottesdienst feiern könnt, ja, was eine gute Sache ist. Dann möchte ich allen nochmal herzlich danken für den Putzeinsatz gestern. Die Ruth sitzt hier drüben, hat das alles organisiert. Vielen Dank für euren tollen Einsatz. Und ich wäre gerne bei euch gewesen, weil sauber machen etwas Gutes ist, aber ich war gestern auf der anderen Seite der Macht unterwegs. Nein, also gestern war ich dabei, Dreck zu machen, und zwar richtig, und davon wollte ich auch euch auch ein bisschen erzählen. Aber erstmal euch danken für euren Putzeinsatz, für euren Reinigungseinsatz. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder gelingt, dass ich auch wieder mit dabei bin und mit euch zusammen anpacke. Warum ich gefehlt habe, hat damit zu tun, dass wir gerade in Schlüchtern nicht Dreck machen wollen, weil das unser System ist vom Gemeindeleben, sondern wir haben in der Gemeinde in Schlüchtern, in der ich ja auch zur Hälfte Pastor bin, wesentlich engere und gedrücktere Räume als hier. Also wir haben hier einen sehr schönen hohen Raum, das hilft uns gerade sehr, das ist in Schlüchtern nicht so. Und wir haben in Schlüchtern Baustelle, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, und wer den Saal kennt, der weiß, dass das Gerüst normalerweise nicht da steht und die Löcher, die da in den Wänden sind, auch nicht. Wir reißen sozusagen gerade unser Gebäude komplett auf, also nicht Fenster und Türen, sondern Wände, weil wir dort eine Lüftungsanlage einbauen, weil wir schon im Sommer wussten, dass wir im Winter mit den eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten überhaupt keine Chance haben, da eine Stunde mit mehreren Leuten im Raum zu sein, dass es einigermaßen vertretbar sein wird aufgrund der aktuellen Virengefahr. Und investieren da 25.000, 35.000 Euro. Und das ist gerade mit dran. Guck mal, der Pastor, endlich mal auf den Knien. Ne? Also, wenn ihr kniet eigentlich unser Pastor. Ja, genau, endlich mal auf den Knien. Und wir bauen da gerade um und wir sind gerade mitten in der heißen Phase. Wir haben gestern alle Leitungen verlegt, ganze Durchbrüche gemacht. Die ganze Bühne mit dem Igor Quenzer, der Pastor war ja letzte Woche hier bei euch und hat gepredigt, mit dem habe ich gestern die ganze Bühne demontiert, also einen großen Teil, damit dort die Lüftungsrohre verlegt werden können. Und wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten 2-3 Wochen das System dort eingebaut bekommen und dann in Start bekommen. Und dass wir dann mit der Situation, so wie hier mit den normalen Abständen, also wir packen dann nicht mehr Leute rein, ganz und gar nicht, sondern wir bleiben genau in den Vorgaben, aber mit besseren Luftverhältnissen dann unsere Gottesdienste feiern können. Ja, und so wie mein gestriger Samstag so anders war wie sonst eigentlich, weil ich dann auf noch die Predigt vorbereite oder wenn es mir gelang, die schon am Freitag zu schreiben, was eigentlich mein System ist, dann am Samstag nochmal nachzuarbeiten, so war die ganze Woche komplett bei mir außer Rand und Band. Also ich hatte so viele Termine bis spät in die Nacht, dann noch der Baueinsatz in Schlüchtern, der natürlich auch unheimliche Vorbereitungen gekostet hat, obwohl ich das nicht verantworte und trage, aber mit involviert bin. Gestern war in meinem Büro mehr ein Werkzeuglager als Büromöglichkeit. Und dann noch die Corona-Situation, die uns von Dienstag an gejagt hat, von Montag im Grunde an, und wir uns treffen mussten, planen mussten, wie können wir das umsetzen. Kam ich nicht dazu, meine Predigt vorzubereiten für heute Morgen. Da hast du am Anfang der Woche immer noch die Hoffnung, das schaffst du irgendwie. Und die Woche geht und geht und geht und plötzlich ist die Zeit einfach weg. Und so saß ich gestern Abend am Ende, also kräftemäßig am Ende in meinem Büro und dachte, super, jetzt hast du keine Predigt und auch nicht mehr die Kraft. Und hatte aber in der Nacht vorher schon einen kurzen Impuls, wirklich. Und dachte dann, nee, das machst du jetzt auch so. Und ich wollte euch heute Morgen mal in meinen Dienstalltag mit hineinnehmen. Keine Angst, also ich habe nicht Hammer und Meißel mitgebracht. Wir stimmen jetzt hier nicht, sondern mal in meinen theologischen Berufsalltag, den ich habe. Und in ein interessantes Spannungsfeld, das mir diese Woche begegnet ist, das mich auch zu meinem Thema heute Morgen führt. Also ich habe gestern noch ein bisschen getippt, ihr seht, ne? Aber nicht so Predigtvorbereitung gemacht, wie ich das eigentlich sonst immer mache. Am Donnerstag hatte ich ein Treffen mit zwei jungen Leuten, die heiraten wollen, sind beide 24 Jahre alt. Letzten Sommer bekam ich mit ihnen Kontakt und da hatten wir schon das erste gemeinsame Gespräch. Die waren mal als Gäste bei uns im Gottesdienst gewesen und wollen heiraten miteinander und haben gedacht, dass ich als Pastor sie vielleicht trauen könnte. Ich muss mal gucken, ob ich denen trauen, aber ihr wisst schon. Und am vergangenen Donnerstag hatte ich beide getrennt mal zum Gespräch. Das mache ich in der Regel bei Vorbereitung meistens zusammen, aber ein oder zwei Treffen schon mal getrennt, wenn ich denke, dass es besser wäre. Und in dem Fall war das am letzten Donnerstag getrennt. Und ich kann ruhig ein paar inhaltliche Dinge also sagen, weil ich sicher bin, dass niemand diese Personen kennt, denn die kommen weder aus Fulda noch aus Schlüchtern, sondern aus einem ganz anderen Teil Deutschland wirklich zugereist für diese Thematik. Und das sind junge Leute, sie ist schon als Kind im christlichen Elternhaus groß geworden, hat als Kind Jesus in ihr Leben aufgenommen, hat sich taufen lassen, aber in der Teenagerzeit die Nachfolge zu Jesus ein bisschen verloren, also ein bisschen deutlich verloren. Und in der Zeit auch ihren jetzigen Verlobten kennengelernt, haben sich befreundet nach der Abiturszeit, sind dann ins Studium gegangen. Er hat katholischen Hintergrund, aber nicht groß geistlich interessiert, so. Und dann sind sie zusammengezogen, weil es eben billiger war und einfacher. In der gleichen Stadt haben sie studiert und leben jetzt 3 Jahre miteinander in einer, also wir Alten würden sagen, wilden Ehe. Das zählt ja heute gar nicht mehr, so ein Wort, ja. Leben miteinander und er bekommt jetzt so ein bisschen Interesse an der ganzen Sache und jetzt wollen sie miteinander heiraten. Das war so der erste Impuls. Wir haben so diesen Eindruck, ist mir 7, 8 Jahre befreundet, haben uns verlobt, wir wohnen schon zusammen, also wir haben gecheckt, das funktioniert. Jetzt wollen wir miteinander heiraten. Und dann haben wir über ihre jetzige Lebenssituation gesprochen, dass sie etwas leben, was Ehe ist, sie vollziehen die Ehe, ohne die Verbindlichkeit zueinander beschlossen zu haben. Und das ist das in Gottes Konzept, in seinem Wort, in der Art, wie wir geschaffen wurden, wie wir bestimmt sind, nicht hineinpasst. Ja? Die Bibel sagt, da verlässt ein Mann seines Elternhaus, Vater und Mutter, und er wird seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden und werden von da an gemeinsam vorangehen mit dem Auftrag, den Gott ihnen gibt, dass sie sich vermehren sollen, Kinder bekommen sollen. Kinder haben die beiden noch nicht, aber da merken wir schon, das ist alles schon passiert und sie kommen im Grunde sie sind im Grunde in einer Lebenssituation, die von Gott so nicht gedacht ist. Und jetzt wollen sie den Segen Gottes für ihr weiteres Leben haben. Und das war eine der entscheidenden Fragen, die ich in dem Gespräch gestellt habe. Wie kommt man aus einer nicht Gott gewollten Lebenssituation in eine von Gott gesegnete Lebenssituation hinein? Wie komme ich von einem Lebensstatus, der Gott nicht ehrt und berücksichtigt, in eine Situation hinein, dass es jetzt Gott gefällt. Einfach, dass ich mich vom Pastor segnen lasse und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass das nicht der Weg ist, mit dem das geht. Oder vielleicht, um es ein bisschen zu konkretisieren, wann fange ich an, als Pärchen, als Paar, als Einzelperson Gottes Orientierung und Wegweisung, sein Wort an uns ernst zu nehmen und das umzusetzen, damit es dann in meinem Leben gelingt. Wann fange ich an, mich nach Gottes Weisung für unser Leben auszurichten. Das war unser Thema am Donnerstag und ihr könnt euch vorstellen, das waren keine einfachen Gespräche, die ich da hatte. Ich sage liebe Grüße, Andreas. Und am Freitag war ich eingeladen, eine Andacht bei einer diamantenen Hochzeit zu halten. Weißt du, was das bedeutet, diamantene Hochzeit, wie viele Jahre das sind? 60 Jahre, genau. Ja. Also das ist ein so hohes Alter, dass man, also bei silberner Hochzeit weiß ich, diamantene Hochzeit, goldene Hochzeit weiß ich, bei Diamanten muss ich immer nachdenken, wie viel das eigentlich sind. Meine Schwiegereltern, Brigittes Eltern, sind Mitte des Monats, haben die ihren großen Tag gehabt und aufgrund verschiedener Familiensituationen Die wollten eigentlich gar nicht feiern, haben wir gedacht, also das müssen wir feiern. Also das ist so selten und es ist so wunderbar, auch wenn deren Ehe genauso herausfordernd ist wie all unsere Ehen, ja, ist es sowas Großartiges, das müssen wir feiern. Und dann haben die Kinder sich das vorgenommen, groß eingeladen, schon vor ein paar Wochen heimlich. Dann haben wir die Gruppen verkleinert, also am Freitag saßen wir mit 9 Leuten, ne, knapp unter den 10, in einem Café und haben dort die diamantene Hochzeit gefeiert. Und Brigittes Eltern haben sich eben relativ früh kennengelernt. Mein Schwiegervater war Landwirt, früher hat eine eigene Landwirtschaft gehabt, einen Aussiedlerhof. Sie waren beide Kirchenchristen, also Namenschristen würden wir sagen, sind dann ganz traditionell, wie es in unserem Land eben damals noch üblich war, in die Ehe gestartet. Aber haben dann sehr viel Schweres erlebt, auch Leidvolles, die erste Tochter sehr früh verloren, also Brigittes erste Schwester, also die ältere, ist nach 1,5 Jahren oder was gestorben, aufgrund von Krankheit. Und das hat ihn natürlich mitgenommen und natürlich prägt das auch die ganze Ehebeziehung, wenn du so eine traumatische Erfahrung machst. Es sind dann noch weitere 4 Kinder gekommen, also Brigitte hat noch 3 Geschwister. Also nur mal, um zu sagen, wie leidvoll auch so ein Eheleben ist. Und aber dieses Ehepaar hat dann über die Kinder, über ihre Kinder, haben sie dann zu Jesus gefunden und leben jetzt 40 Jahre ihre Ehe mit Jesus im Mittelpunkt. Ja? Zunehmend lernend, ja, mit all den Herausforderungen. Und da haben wir uns am Freitag getroffen, um das zu feiern. Also ihr versteht, das ist eine enorme Spannweite, die mir da manchmal wöchentlich begegnet. Manchmal geht es im Stundentakt und in dem Fall ist es halt in 2 Tagesabstand gewesen. Nicht, dass dazwischen nicht noch andere Dinge gewesen wären. Doch, da war eben Corona und Bau und alles. Aber das ist mal so die Bandbreite, mit der ich zu tun gehabt habe. Und ich möchte euch aus dieser Woche und aus diesen Begegnungen heraus 2 Dinge heute Morgen aus dem Wort Gottes weitergeben, die ich für so relevant und wichtig halte, dass ich sie in beiden Fällen auch weitergegeben hat. Und so beschäftigen wir uns heute Morgen aus meinem Berufsalltag mit dem Thema Ehe. Und da bin ich manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, Mensch, Heiko, sagst du nicht so oft was über die Ehe? Also geht es euch manchmal nicht auf den Senkel? Nicht, dass ich ja oft eine Predigt nur über Ehe halten würde, aber wie oft kommen Beispiele in meinen Predigten aus der Ehe, ja? Und auf der anderen Seite denke ich, also das ist so ein angefochtener Bereich in unserer Welt, in unserem Leben, dass ich mich frage, predigst du genug über diese Thematik? Weil wir in einer Welt leben, die dir alles versucht zu sagen, nur nicht, dass es gut ist, für einen Mann und eine Frau zu heiraten und miteinander durchs Leben zu gehen. Und deswegen ist es mein erster Punkt. So sehr er nach Basis und für manche von euch vielleicht als Langeweile aussieht. Mein erster Punkt ist, Mann und Frau sind füreinander gemacht. Mann und Frau sind von Gott füreinander geschaffen, um durch das Leben zu gehen. Und einer meiner großen Lieblingsverse zum Thema Ehe ist der ganz am Anfang der Bibel aus 1. Mose, aus Genesis 2, Vers 18. Denn da stellt Gott fest, nachdem er den Menschen so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat, nach seinem Bilde, stellt Gott fest, es ist nicht gut, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das stellt Gott fest in Bezug auf seine Schöpfung. Es war alles sehr gut, damit schließt auch die Schaffung des Menschen ab. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott schuf Adam und Eva. Mann und Frau. Unterschiedlich, wie wir nur sein können, in jeder Hinsicht füreinander ergänzend gemacht. Das ist Gottes Schöpfungsanlage für dich und mich in dieser Welt. Der Mensch wurde von Gott bewusst als Mann und Frau geschaffen. Und der Zusammenhang ist offensichtlich, weil er uns in seine Ebenbildlichkeit hineingeschaffen hat. Und dann fragt man sich, Moment mal, aber wir haben doch einen Gott und so ist es. Wir haben einen Gott. Gott ist nur einer. Das ist das Schema Israel. Höre Israel, hör die ganze Welt. Gott ist nur einer. Aber dieser eine Gott, der ja Gott und nicht Mensch ist, hat in sich selbst Gemeinschaft. Das ist, was sein Wesen zutiefst durchdringt. Gott hat in sich selbst Gemeinschaft. Und ich glaube, bei den meisten Christen klingelt das schon, denn diese Gemeinschaft, die Gott in sich selbst hat, drückt sich aus in dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott hat in sich Gemeinschaft. Es ist ein Gott, aber wir sehen in diesen drei Offenbarungswegen, in denen sich Gott offenbart, dass er in sich Gemeinschaft hat. Und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, denn diese Thematik durchzieht die gesamte Bibel, diese Parallele zwischen der Ehe, zwischen Mann und Frau und der Gottesbeziehung permanent durch. Ein paar Beispiele. Jesus wird im Neuen Testament als der Bräutigam bezeichnet und die Gemeinde, wir sind seine Braut. Gott gebraucht dieses Bild der Ehe auch für unsere Gottesbeziehung. Dann sehen wir ganz oft, wenn wir die Bibel lesen, meine Frau und ich, wir sind gerade in dem Buch Daniel, lesen da in unserer stillen Zeit, wie Ehebruch und Götzendienst, zwei Sünden, die in der Bibel auch von Anfang bis Ende genannt werden, immer zusammen genannt werden. Da, wo Ehebruch ist, ist Götzendienst und Gottlosigkeit. Und da, wo Gottlosigkeit und Götzendienst ist, ist Ehebruch. Das sind zwei Dinge, die Gott immer wieder zusammen nennt und die deutlich werden. Ein weiteres, so wie der Mann von Gott in der Verantwortung über die Frau gesetzt wurde, eine besondere Verantwortung von Gott bekommen hat, so zeigt sich dieses Verantwortungsverhältnis auch, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Jesus ist unser Haupt. Und dass der Sohn Gottes gehorsam seinem himmlischen Vater ist. Etwas, was ganz schwierig für uns zu denken ist. Und vielleicht könnt ihr euch noch an unser Studium des Johannesevangeliums erinnern. Wir hatten eine Predigtreihe anderthalb Jahre durch das Johannesevangelium. Und das ist geschrieben worden, dass wir glauben, dass der Vater, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und Jesus tut im Johannesevangelium nichts anderes, um uns deutlich zu machen, dass das, was er sagt und was er ist, nichts anderes an Botschaft und an Handlung ist, als das, was er den Vater tun und sagen sieht. Jesus handelt nicht selbstherrlich, nicht auf eigene Rechnung, nach eigenem Willen und tut, was ihm gefällt, obwohl er ganz und gar Gott ist. Er tut, was ihm der Vater aufgetragen hat. Und das führt ihn am Ende ans Kreuz von Golgatha, das uns Vergebung, Heil und ewiges Leben gebracht hat. Also gleich wertig geschaffen zu sein, sind wir als Menschen. Heißt nicht, dass wir gleiche Aufgaben und Berufungen haben wollen. Und das geht bis hinein in die Göttlichkeit unseres Gottes. Für mich ist eine der wichtigsten Botschaften der Bibel, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Und wir leben in einer Zeit, in der wir gesagt bekommen, dass viele andere Lebenskonzepte genauso gut sind. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, es ist besser, wenn ich allein bin, komme ich besser und einfacher durchs Leben. Das mag sein, aber das ist nicht grundsätzlich nicht Gottes Lebenskonzept für uns Menschen. Aber ich möchte auch deutlich machen, und mit diesem Lebenskonzept verbindet sich ja auch der Schöpfungsauftrag, den Gott gegeben hat. Er sagt nicht nur so, jetzt habe ich euch zusammengestellt, macht mal, was euch einfällt. Er sagt, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch diese Welt untertan. Also Gott hat der Ehe, den Ehepaar, einen Auftrag gegeben, Familie zu gründen und durch das ganze Leben zu gehen. Aber, und das möchte ich auch heute Morgen noch kurz deutlich einschieben, dass jetzt aufgrund der Einseitigkeit man nicht durcheinander kommt. Wir sehen auch in der Bibel, dass es von Gott wenige und einige Ausnahmen gibt, dass Menschen von Gott eine andere Berufung bekommen. Und das möchte ich auch kurz erwähnen. Manche Menschen sind dazu berufen, alleine zu bleiben und eben nicht zu heiraten, obwohl das die Regel und das ist, was Gott grundsätzlich für die Menschen gesagt hat. Um alleine zu bleiben, brauche ich tatsächlich eine besondere Begabung, eine Fähigkeit. Ich brauche Frieden darüber, dass Gott mich in einen anderen Weg führt, als der für alle gilt. Also eine enorme Herausforderung, aber das gibt es auch. Und das ist das, was man ja auch prüfen kann und sagen kann, Herr, wie ist das mit mir? Bin ich jemand, den du extra berufen hast, den du extra begabt hast dafür, im Leben alleine klarzukommen, obwohl ich doch eigentlich jemand an meiner Seite brauchte? Oder gehöre ich zu diesem Korn, das du berufst, in die Ehe hinein? Und das Zweite, was sich gerade mit diesem Schöpfungsauftrag beschäftigt, das will ich auch noch mal kurz unterstreichen, manche Ehepaare werden von Gott gerufen, keine Familie zu gründen und keine Kinder zu bekommen. Meistens, nicht immer, meistens drückt es sich dadurch aus, dass Ehepaare keine Kinder bekommen können. Und da merkt man schon, oh, da ist nicht irgendwas kaputt und Gott hat da versagt, sondern wenn es so ist, dann kann man beten um Heilung, um Wiederherstellung. Das erleben auch Ehepaare übrigens sehr häufig. Also ich hatte mal einen Jugendevangelisten beim T-Mobil, die waren 8 Jahre verheiratet, sowas. 7, 8 Jahre, ich weiß gar nicht wie lang, haben sich immer Kinder gewünscht, viele Kinder, ist nichts passiert. Wir haben gebetet, wir haben sie gesegnet, nichts passiert und dann musste das Erbe vom Vater irgendwie aufgeteilt werden und haben sich ein kleines Häuschen gekauft, was für 2 Leute reichte und im Grunde akzeptiert, dass Gott sie nicht gebrauchen möchte, um Kinder zu haben und dann bekamen sie 4 Kinder, das ist mein Ernst, ja. Haus wieder verkaufen, anderes, also what's thing, also genau, für die, die jünger sind und noch nicht wissen, was so kommt, gebt nicht zu früh auf, sondern wartet auf den Herrn und nehmt ihn in euer Leben mit hinein, prüft diese Frage. Hat Gott uns als Ehepaar berufen, kinderlos zu sein? Ob das biologisch begründet ist oder anders, spielt keine Rolle. Das ist eine Prüfung, die man hat, aber wissen muss man, dass das eine Ausnahme ist. Und ich möchte nochmal diese Stellen, auf die ich gerade Bezug genommen habe, nochmal lesen aus dem 1. Mosebuch Kapitel 1 und Kapitel 2, weil wir in Kapitel 2 nochmal eine Zuspitzung, nochmal einen Zoom haben auf die Ehe, wo wir nochmal Details vermittelt bekommen. Aber ich möchte es mal chronologisch lesen und sage auch immer die Stellen dazu. Genesis 1, 1. Mose 1, Vers 27, da steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann Genesis 2, 18, denn Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm jemand oder habe jemanden zur Seite gestellt, der zu ihm passt. Und jetzt wieder zurück in den ersten Bericht, Genesis 1, 28, er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das nennt man den Schöpfungsbefehl Gottes, den ich gerade gelesen habe. Und das gilt grundsätzlich erstmal für alle und für die meisten Menschen. Und so wie dieser eine Vers aus dem 1. Mosebuch ein Lieblingsvers für mich zum Thema Ehe ist, gibt es einen weiteren und den möchte ich auch heute aufgreifen, den ich auch in dieser Woche bei der Diamanten- und Hochzeit gebraucht habe. Und Jo hat ja schon ein bisschen Bezug genommen. Schön, dass ihr den auch gebraucht habt in einem Ehekontext. Der steht in Prediger, Kapitel 4, Vers 9 bis 12. Jo hat das gelesen, nach der Hoffnung für alle. Ich möchte das nochmal mit euch lesen, möchte nur einen kleinen sprachlichen Trick machen. Ich werde die ersten beiden Verse aus der Hoffnung für alle lesen, wie wir es gehört haben. Und dann springe ich bewusst wegen einer Formulierung in die Lutherbibel, um ein paar Ältere unter uns abzuholen. Okay, das ist der Gedanke dahinter. Und ich lese nochmal den Text, dass wir mitkommen können. Da steht also im Prediger 4, Abvers 9. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt, niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und jetzt lese ich nach Luther weiter. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer vermag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Und dieser letzte Satzteil ist der Grund, warum ich in die Luther gesprungen bin. Das hast du auch gelesen, nur nach Hoffnung für alle. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Bei diesem Text ist es sehr interessant, dass wir über 3 Verse immer die Parallele zwischen 2 Menschen bekommen. Und nochmal, er ist nicht in erster Linie nur für die Ehe geschrieben, aber er hat natürlich eine phänomenale Anwendung für die Ehe. Und interessant ist, dass dieser Textabschnitt, der immer dieses Spiel macht, einer allein oder zwei zusammen, immer in diesem Zweiersystem bleibt, ganz am Ende mit einem Halbsatz abschließt und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Das ist kurios an diesem Text. Also man hätte doch den Text abgeschlossen und zwei haben es besser. Nach dem Motto, geteilte Freude ist ganze Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid, was total stimmt. Und ich glaube, auf kaum eine menschliche Beziehung zutrifft wie die auf der Ehe, da wo ein Ehepaar gemeinsam eng verwoben unterwegs ist, ist das wirklich die Erfahrung, dass vieles im Leben nicht so schwer und herausfordernd ist, weil du nicht alleine bist. Ja? Also wenn ich an unsere Kindererziehung denke, wir denken manchmal an die Alleinerziehenden, die alle Entscheidungen alleine treffen müssen. Also ich glaube, wir wären verzweifelt. Wir waren immer dankbar, dass wir reden konnten, miteinander überlegen und beten konnten. Ja, und doppelte Freude ist doppelte Freude. Ja, das ist so. Wenn es was zu freuen gibt, dann freuen wir uns gemeinsam. Aber wir haben es hier von einer dritten Schnur, haben wir gehört. Und das ist interessant an diesem Text und das möchte ich aufgreifen, weil ich glaube, dass dieser Text sich tatsächlich bewusst auf diese Ehe anwenden lässt und anlässt und dieses Bild gebraucht. Und das möchte ich heute Morgen mit euch machen. Und rein zufällig habe ich natürlich Seile dabei, also Schnüre, ne? Klar. Und ich nehme mal das klassische Bild, hier die schwarze Schnur für den Mann nach den klassischen Hochzeitsfarben. Ihr wisst schon, schwarz und weiß, ne? Also die schwarze Schnur für den Mann und die weiße Schnur für die Frau. Es geht hier um Schnüren in diesem Text. Und die sollen miteinander leben. Und dann ist die Rede von einer, und die, also was ich kurz sagen wollte, jede Schnur hat für sich ihre Stabilität. Ja, genau. Und wenn man sie jetzt in eine Zugmaschine einspannen würde und würde gucken, dann würde man sagen, ja, dann haben sie gemeinsam das Doppelte. Okay, so ist es. Und was bei zwei Schnüren das Problem ist, man kann sie nicht flechten, man kann sie drehen, verzwirbeln, was übrigens in der Seiltechnik vielfach gemacht wird, um damit eine etwas höhere Festigkeit zu erreichen. Ja? Also ihr müsst mal so Hanfseile angucken, die sind oft verdreht und man tut einfach mehrere Seile miteinander verdrehen und bekommt dann einfach ein etwas stabileres Seil, aber im Grunde kaum stabiler, als die zwei Seile für sich machen können. Weil wir haben ja in diesem Text von einer dreifachen Schnur gehört. Und damit ich hier farblich nicht durcheinander komme, habe ich mir die in eine andere Tasche gesteckt. Und diese dreifache Schnur, und so möchte ich diesen Text heute Morgen auslegen und anwenden. Ihr bekommt ja von mir nicht so viel allegorische Predigten zu hören, aber das ist jetzt mal eine bewusst auf den Text. Nämlich, dass die rote Farbe für Jesus Christus, für den Sohn Gottes, für diesen Gott, mit dem wir leben, der Vergebung für uns erwirkt hat, der Gnade in diese Welt hineingebracht hat. Und das ist die dritte Schnur. Und die Bibel hat uns ja, und das haben wir im ersten Punkt angeguckt, dass wir diesen Bund, der von Gott gegeben ist, nicht einfach als Mann und Frau getrennt von Gott schließen sollen, sondern er ist von Gott gegeben und kein soziales Konstrukt. Und Gott gehört in diese Beziehung hinein. Und wenn ich jetzt diese drei Seile einspannen würde auf Zugfestigkeit, dann würden wir auch wieder feststellen, jedes Seil hat seine Belastungsfähigkeit und ich habe sie dreimal. Aber jetzt kommt das große Geheimnis, denn die dreifache Schnur ist nicht das hier, sondern eine dreifache Schnur ist, wenn man die Seile miteinander verflechtet, wenn der Mann mit Jesus Christus lebt und wenn die Frau mit Jesus Christus lebt und wenn beide zusammenleben und Gott in ihre Mitte hineinkommt. Und jetzt beginnen wir zu flechten, dass immer in diese Ehebeziehung Gott, der sie gegeben hat, mit hineingehört. Diese dritte Schnur immer mit hineingebunden ist und verflochten wird. Und so können wir das weitermachen. Ich höre mal hier an dieser Stelle auf. Bin auch nicht so der große Flechtmeister, aber ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Der Baumarkt hatte leider keine dickeren Seile in diesen Farben. Und was interessanterweise passiert ist, dass dieses Seil, in dem es verwoben ist, eine vielfache höhere Festigkeit bekommt als nur die drei Seile einzeln, weil sie miteinander verwoben sind. Und wenn ihr wieder mal im Baumarkt seid und guckt euch solche Seile an, dann schaut mal, wie verschärft die miteinander verflochten sind, verwoben sind. Warum? Damit diese dünnen Fädchen hier, die nichts halten würden, am Ende ein stabiles Seil geben. Und das haben wir hier nur im Größeren, dass wir drei Seile miteinander verflechten und dadurch eine so viel größere Stabilität bekommen. Dieses Bild sehe ich in diesem Text aus Prediger. Zwei zusammen haben es besser als einer, ja, aber es ist viel mehr, Ehe ist viel mehr. In dem Moment, wo Gott, der sie gegeben und gestiftet hat, der schon bei Adam und Eva im Mittelpunkt war, es bleiben wollte, aber abgelehnt wurde, wenn wir ihn in die Ehe hineinholen, dann bekommen wir eine stabile Ehe. Aber das setzt voraus, und wenn man genau guckt beim Flechten, dass sowohl der Mann als auch die Frau mit Jesus persönlich verbunden sind. Beim Flechten komme ich nicht drum rum, diese Seile immer miteinander, sonst habe ich einen Flechtfehler. Und dass aber auch beide Jesus Christus in die Mitte bekommen, wie das in dieser momentanen Flechtsituation ist. Jesus ist der Mittelpunkt, Gott ist der Mittelpunkt. Wie das deutsche Wort Ehe so schön sagt, das sind zwei Egoisten, zweimal Ehe. Und in der Mitte ist der Herr. Und wenn der Herr nicht in der Mitte ist, dann wird es mit diesem göttlichen Konzept total schwierig, weil dann bleiben nur noch zwei Egoisten. Und vielleicht noch eine Sache, die ich kurz betonen will, die über diesen Text hinausgeht. Ja, das steht ja nicht im Text, aber die ich betonen will, weil wir in diesem Bild sind. Ich habe diese Seil bewusst länger gemacht, weil Gott, den wir in die Ehe mit hineinsehen sollen, der die Ehe uns verordnet hat, der uns beruft zur Ehe, kommt aus der Ewigkeit. Er hat keinen Anfang. Wir haben einen Anfang in dieser Welt. Gott hat uns geschaffen, hat uns gewollt in dieser Welt. Aber er kommt aus der Ewigkeit und er wird uns in die Ewigkeit mitnehmen. Wir haben die Ewigkeit mit ihm vor uns. Aber worum es mir geht, auch wenn das meine Seile gerade nicht hergeben aufgrund der Stärke, jedes Seil hat hier der Mann und die Frau ihre Festigkeit. Und die hält eine gewisse Belastung aus, auch zusammen. Aber es gibt Belastungen im Leben, die gehen über das Vermögen von Mann und Ehepaaren hinaus. Und es gibt Belastungen im Leben, die führen dazu, dass diese Seile reißen. Und das ist der Unterschied mit diesem. Wenn ich weiter flechte, dann werden wir, wenn Gott der Mittelpunkt ist, Folgendes sehen. Weiß und Schwarz können reißen, aber Gottes Seil wird niemals reißen. Und wenn du das weiter flechtest und es passieren sollte, dass die anderen beiden Seile reißen, dann bleiben sie durch das rote Seil verbunden. Gott hat die Kraft und die Macht, uns durch jede Ehekrise, durch jede Herausforderung durchzutragen. Und wenn wir mit ihm, und darum geht es mir heute Morgen, richtig verwoben sind, der Mann und die Frau mit ihrem Herrn und miteinander und Jesus im Mittelpunkt ist, der alle Kraft hat, alles zu tun vermag, über unser Bitten und Verstehen hinaus, sagt die Bibel, auch in der Ehe, dann werden wir auch erleben, dass er durch Situationen hindurch trägt, die wir nicht mehr tragen können. Gott ist stabil. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns mit Jesus verflechten, damit es gelingt. Und ich möchte euch dazu Mut machen. Und versteht ihr, dieses junge Pärchen, die, also ich muss eigentlich sagen, jetzt wieder voller Euphorie sind, miteinander durchs Leben zu gehen, das war zwischendurch nicht so, das haben sie erzählt, haben große Krisen durchgemacht. Ich wünsche mir, dass sie ihr Leben als Ehepaar so aufbauen. Also, versteht ihr, nicht so. Und auch nicht so. Es geht nicht mit dem Flechten in der Ehe, sondern wirklich zusammen. Und euch möchte ich heute Morgen sagen, flechte dein Leben mit Jesus und gerade als Ehepaare, hört nicht auf, Gott in eure Ehebeziehung mit hineinzuflechten, ihn zum Mittelpunkt zu machen. Und beim Flechten ist es so, wenn man das macht, irgendwann gerät ein Seil an die Seite, das man wieder in die Mitte holen muss. Ihr wisst, wie man sowas flechtet. Und die Gefahr ist so groß, dass du das außer Acht lässt. Ich habe schon ein paar Flechtfehler gehabt, ja, wo das plötzlich raus war. Es geht so schnell, dass du plötzlich ein Seil vergessen hast und dann merkst du, jetzt hält die Sache gar nicht mehr. Ja? Funktioniert nicht mehr und nebenbei ist auch gar nicht mehr schön. Ich wünsche euch am Ende dieses Gottesdienstes, wir wollen jetzt gleich ein Lied singen, vielleicht können die Musiker schon mal kommen, weil wir ja unter der Stunde bleiben wollen, das wird jetzt knapp, dass ihr mit Jesus in eurem Leben weiterlebt und gerade die Ehepartner, dass ihr Gott vielleicht wieder ganz neu und ganz zentral in euer Leben hineinbekommt. Das ist die Verantwortung jedes einzelnen Ehepartners. Wenn die Frau es nicht tut, kann der Mann es nicht für sie machen. Und wenn der Mann es nicht tut, kann die Frau es nicht machen. Es ist eure Verantwortung. Und wenn ihr mit Gott verflochten seid, dann flechtet ihn auch in die Ehe mit hinein. Und dann wird es funktionieren. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Und Jesus hat gemeint, auch und gerade in der Ehe. Und nicht, dass es in der Ehe ein bisschen schwieriger ist. Nein, nein. Gerade und auch in der Ehe, weil Gott uns die Ehe verordnet hat. Und ich möchte euch bitten, dass ihr darauf vertraut, dass ihr Gott vertraut, dass ihr korrigiert in eurem Leben, wenn das schief ist, dass ihr Klarheit über eure Berufung bekommt und dass ihr auch in diesem Bereich anfangt, ganz eng Gottes Berufung zu folgen, ihn in den Mittelpunkt zu nehmen. Wer da Rede- oder Gebetsbedarf haben, der kann gerne nach dem Gottesdienst, wir sind hier vorne, hier draußen mit zwei Seelsorgern noch und ich, wir können mit euch beten, mit euch reden. Ich möchte euch einladen, wenn es da Neuorientierung braucht, eine neue Hingabe, dass ihr heute nicht geht, bevor ihr diesen Schritt gemacht habt. Jetzt bete ich noch und dann wollen wir miteinander das letzte Lied singen.